Die Leute verstehen ja nicht, dass der schlimme Fall eigentlich eintritt, wenn man ein Grundstück findet. Mhm. Herzlich willkommen zu Bau kein Scheiß, die erste Episode. Ich freue mich, dass du da bist. Das ist ja, Bau kein Scheiß ist ja das Konzept deiner Bücher. Mhm. Und deswegen, ohne es dir zu sagen, ja, wollte ich daraus so ein kleines Showformat einfach machen, weil ich glaube, ich wurde sehr oft auch schon von Leuten auf diesen Titel angesprochen. Der hat eine gewisse Resonanz einfach. Ne? Mhm. Und deswegen wollte ich das einfach weiterleben lassen, nicht nur in der Buchform, sondern eben auch jetzt als eine Podcast-Variante. Mhm. Und wen könnte ich da als ersten Gast anderes haben als dich? Ne?
Schöne Überraschung.
Ja. Den Erfinder des ganzen Konzeptes. Das Konzept ist ja hier immer, ich stelle dieselben 5 Fragen an verschiedene Leute aus der Hausbaubranche, sodass man halt immer ein bisschen andere Perspektiven bekommt. Mhm. Na, das ist so das
okay, Konzept. Verstanden.
Und vielleicht für dich so der Einstieg, was ist was einem vor dem Hausbau keiner erzählt?
Die Frage ist, wie viel Zeit haben wir? Also, ja. Also man kann es ganz gut von einem Satz ableiten. Viele Bauern sagen zum Schluss immerhin, hätte ich das mal vorher gewusst. Ja. Und wenn man da dann in die Punkte reingeht, dann ist es zum Beispiel ganz klar immer das Thema einmal Kosten, Nachtragsrechnung. Baunebenkosten werden oft unterschätzt. Das heißt, ist natürlich so, dass die Hausbaufirmen sich da draußen möglichst günstig darstellen wollen, damit sie, wenn jetzt ein Bauherr sagt, ich möchte ein Haus bauen, ich will jetzt mal vergleichen und jetzt ist vielleicht ein super ehrlicher Anbieter dabei, rechnet alles schon mit rein und macht Worst Case, damit der Bauherr ja nicht nachfinanzieren muss und bei der Hausbaufirma später auch nicht meckern kann und macht dann ein Angebot, sagen wir mal, 550.000 Euro und dann gibt es dann vielleicht 4 Firmen, die sich aber lieber günstiger darstellen. Mhm. Da kostet das Haus dann nicht 550.000 Euro, sondern 500.000 Euro. Dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, weil der Mensch ist ja bequem. Mhm. Ne? Dann redet er vielleicht danach nicht noch mit 5 Firmen, sondern sagt, ich reduziere das mal ein bisschen. Ja. Und dann spricht er vielleicht noch mit 2 oder 3 Firmen. Dann nimmt er wahrscheinlich die, wo er sagt, okay, die meisten haben ja gesagt, das Haus kostet 500.000 und redet dann mit denen, weil die anderen ja eh schon viel zu teuer sind. Mhm. Und der Bauherr natürlich auch gelernt hat, wenn er uns folgt, meistens kommt noch was dazu. Das heißt, der glaubt dann, obwohl die eine Firma ehrlicher war als die andere, bei denen werden ja aus den 550 werden wahrscheinlich 600. Mhm. Ne? Und deswegen glaubt er, müsste dann vorher praktisch mit den anderen Firmen sprechen. Das ist so ein typischer Denkfehler. Deswegen ist es ja wichtig, die richtigen Firmen miteinander zu vergleichen. Ne? Also macht das keinen Sinn. Du hast da die Premium-Variante und hier vielleicht die Ausbauhaus-Günstig-Variante. Dann kannst du es vergleichen.
Ja, aber selbst auf dem gleichen Level ist es ja schon schwierig. Und ist ja auch der Grund, warum es uns als Fertighausexperte überhaupt gibt. Ne?
Absolut. Es gibt also, mein Lieblingsbeispiel ist ja das Thema Kniestock. Das ist die Wand, wo oben das Dach aufliegt. Und da gibt es halt Firmen, die sagen, ja, bei uns ist der Kniestock 1 Meter. Und die andere Firma sagt das, ja, bei mir auch. Und beide Firmen kosten vielleicht 500.000 Euro. Der eine rechnet die Kniestockhöhe aber ab Fertigfußboden, also wie man ja eigentlich auch glaubt, dass es richtig wäre. Ne? Also 1 Meter Höhe und dann geht die Wand nach oben los. Der andere macht das aber als Rohbaumaß. Ne? Ja. Da gibt es keine gesetzliche Vorgabe, sondern verliert man nochmal 20 Zentimeter. Das heißt, in Wirklichkeit ist der eine Kniestock bei dem anderen 80 Zentimeter. Man hat 20 Zentimeter weniger. Und wenn er die dann praktisch, wenn er praktisch 1,20 Meter bauen müsste im Rohbaumaß, damit 1 Meter übrig bleibt, wäre das Haus auf einmal 10.000 Euro teurer.
Ja. Hat aber natürlich. Und im Angebot stehen aber beides mal nur 1 Meter Kniestock.
Genau, ja. Oder andere Positionen, das machst du ja mit deinem Team, die Angebotsvergleiche. Was immer wieder auftaucht, ist zum Beispiel die Fensterfläche.
Ja.
In beiden Angeboten steht drin 15 Fenster, 15 Fenster. Ah, ist ja erstmal sehr ähnlich. Aber bei dem einen ist es halt wirklich die reine Fensterfläche, wie man sich das vorstellt. Bei den anderen ist vielleicht noch der Rollladen mit eingerichtet oder der Jalousienkasten.
Ja. Also das Rohbaumaß wieder der Fensteröffnung sozusagen, was ganz anders ist als.
Absolut. Ne? Und deswegen ist es ja so wichtig, da im Detail zu vergleichen. Dann könnte man ja sagen, okay, der eine war vielleicht jetzt 5.000 Euro teurer, hat aber wesentlich größere Fenster. Mhm. Man könnte ja sagen, okay, dann macht die halt kleiner, wie bei dem anderen auch. Und auf einmal ist der sogar günstiger. Ja. Man hätte sich aber vorher nicht für den entschieden, weil er erstmal teurer gewirkt hat.
Ja.
Deswegen ist ja der super Trick zu lernen. Also wenn man jetzt vielleicht auch sagt, okay, ich möchte das jetzt nicht auslagern. Vielleicht kann man sich, oder will man sich den Service vielleicht am Anfang auch nicht leisten, kann ja auch sein. Gibt es ja auch die andere Lösung, dass man sagt, man eignet sich das an. Und dafür haben wir ja die Masterclass entwickelt.
Zum Beispiel, genau, wo wir ja sehr im Detail zeigen, wie es funktioniert, ne? Auch mit den gleichen Auswertungsmöglichkeiten, die wir halt sonst mit euch besprechen würden. Mhm. Aber das glaube ich auch, ne, wie du es jetzt gesagt hast, dass der eine, also man denkt pauschal, es kommt ja bei jeder Firma noch was dazu, aber dass der eine wirklich schon besser gerechnet hat und da mehr drin ist, das ist, glaube ich, so ein Hauptpunkt, wo viele scheitern.
Absolut, ja. Genau, und da biegen die schon falsch ab und merken es gar nicht. Ne?
Ja, genau.
Und fahren noch 3 Ausfahrten weiter und denken, ah, wir sind ja immer noch auf dem richtigen Weg. Und wenn dann die richtige Ausfahrt kommt, dann nehme ich die dann schon. Haben die aber schon längst im Vorfeld verpasst.
Ja. Und das ist so. Okay, das ist ein spannender Punkt. Hm. Wenn du jetzt bauen würdest, wie würdest du das angehen? Oder worauf würdest du besonders achten?
Ja, also auch dann, ich habe es ja im Buch schon geschrieben, da gibt es eigentlich einen klaren Prozess. Ich würde erstmal zur Bank gehen, würde halt erstmal gucken, was kann ich mir überhaupt leisten? Also so einen Finanzierungsrahmen abstecken. Ich warne aber gleich davor, eine Finanzierungsanfrage zu starten, weil wenn man das macht, wird das sofort in die Schufa eingetragen. Das ist einmal nicht schlimm, aber wenn man das 3 oder 4 Mal macht und man hält sich für schlau und startet dann 4 oder 5 Finanzierungsanfragen im Internet über irgendeinen Rechner, dann taut das auf einmal 4 oder 5 Mal auch in der Schufa auf und dann denkt die Schufa, hey, wahrscheinlich wurde der schon 4 oder 5 Mal abgelehnt, deswegen hat er so oft anfragen müssen und dann zahlt man hinterher mehr Zinsen, weil man einfach dumm vorgegangen ist am Anfang. Deswegen ganz wichtig am Anfang erstmal nur den Finanzierungsrahmen abstecken, würde ich dann auch machen, wenn mir die Bank sagt, im besten Fall auch erstmal die Hausbank, die kennt einen, die kann einem vielleicht auch mal helfen, wenn später mal der Schuh drückt, ist immer viel besser, als wenn man jetzt die Finanzierung komplett digital abschließt und dann entscheidet später ein Algorithmus oder eine KI darüber, ob man nochmal nachfinanzieren darf. Ne? Ganz schlecht. Deswegen hier ein super Tipp, immer erstmal zur Hausbank gehen, erstmal grundsätzlich klären, was ist überhaupt möglich. Dann würde ich dann anfangen, würde mir ein Grundstück suchen. Dann weiß man auch vom Grundstück her ungefähr, was bleibt jetzt noch fürs Haus übrig und für die Baunebenkosten. Und dann würde ich als nächsten Schritt zum Architekten gehen. Auch da wollen viele Leute erstmal die Abkürzung gehen und glauben dann auch den Versprechen, wer braucht schon einen Architekt, bei uns ist die Planung inklusive. Ist sie eben nicht, sondern das sind Kataloghäuser, die sind aber nie abgestimmt auf die persönliche Situation.
Also aber jede Firma sagt ja, oh ja, die können wir ja anpassen und ne?
Genau. Stimmt aber nicht. Fragt man, also wir sind jetzt hier auf dem Kanal von Fertighausexperte, fragt man ein Fertighausunternehmen, ob die euch einen Raum planen können, 10x10 Meter ohne Stütze.
Ja.
Sagen 99% nein, das geht nicht, ne? Können die nicht. Oder sie sagen ja, haben aber natürlich im Kleingedruckten stehen technische Änderungen vorbehalten. Ja. Und dann geht es dann hinterher, wenn man bei der Bemusterung dann ist, doch nicht.
Ja.
Wenn einem halt ein großer Raum wichtig ist, dann könnte man sich das vom Architekten erstmal planen lassen und kann dann zu den Firmen gehen und kann sagen, wer kann mir das am besten umsetzen? Mhm. Und vielleicht brauchen ja 3 der 4 Firmen 3 oder 4 Stützen, um die Spannweiten abzufangen.
Ja.
Weil es wirklich ein großer Raum ist. Ist jetzt ein Beispiel, keiner braucht einen 10x10 Meter Raum. Aber ich wollte es halt mal greifbar machen. Und vielleicht gibt es aber eine Firma, die sagt, wir brauchen nur eine Stütze.
Mhm.
Und die ist genau da, wo dann vielleicht der Küchenblock anschließt. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, dann kann die Firma wahrscheinlich meinen Plan am besten umsetzen. Also erstmal zum Architekten gehen, dann natürlich darauf achten, dass man dann nur die Planung einkauft. Warum? Ein Architekt rechnet am liebsten über Prozente ab.
Ja.
Das heißt, wenn das Haus möglichst teuer wird, verdient er auch am meisten. Das heißt, da haben die vielleicht nicht ganz so motiviert, dann vielleicht wirklich immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden, ohne denen das zu unterstellen. Aber man sagt, dass sie oft Architekten sind, eher Künstler,
ne,
und gucken halt, dass es schön wird. Deswegen würde ich diese super Eigenschaft von denen halt nutzen. Ich würde diese Planung einkaufen, aber zum Pauschalpreis, zum Beispiel über Better Place, ist ja unsere Partnerfirma, da kann man das machen und dann hat man einen einheitlichen Plan und da steht dann auch drin, der Kniestock ist 1 Meter oder 1,20 Meter, wie auch immer. Und dann muss die Firma exakt darauf anbieten. Wenn man sich dann 2, 3 Firmen sucht, dann lernt man auf einmal, wo sind denn die Unterschiede?
Ja.
Und vielleicht hat die eigene Firma reingeschrieben und hat ein ganz detailliertes Angebot und schreibt da rein, das Haus kostet 500.000 Euro, die Treppe hat einen Einzelwert davon, die andere Dacheindeckung davon und das Gerüst ist inklusive. Und dann auf einmal, hey, das Gerüst ist inklusive. Bei der anderen Firma steht aber überhaupt nichts über das Gerüst drin.
Ja.
Also kann man dann nachfragen, kann sagen, können Sie mir bestätigen, dass bei Ihnen auch die Gerüstkosten drin sind? Und dann sagen wir einfach, nee, Gerüst ist extra.
Ja, warum
steht das denn nicht?
Oder nur für 4 Wochen oder irgendwas. Genau. Sowas, ne?
Und dann kann man da eben nachbohren. Und das ist halt eben diese Kunst des Vergleichens, wenn man es selber machen will. Also wie gesagt, der einfache Weg, Zeit, Geld und Nerven zu sparen, ist das an Profis abzugeben. Dann ist das ja bei Beratungsgesprächen 1 Stunde erledigt. Aber so kann man als Bauer das natürlich auch selbst lernen.
Ja.
Ne? Und merkt dann auf einmal, hey, man lernt auf einmal die richtigen Fragen zu stellen. Hätte man jetzt nur die eine Firma gehabt, wo das Gerüst gar nicht erwähnt wird, weiß man ja gar nicht, dass man das ansprechen soll.
Und da gibt es so viele Punkte, ne, über Sockelputz und Stahlgehalt in der Bodenplatte und so weiter.
Genau.
Also das ist schon auch so ein Punkt, den ich immer wieder sehe, wenn Leute nur 2 Angebote haben.
Exakt.
Du kannst gar nicht alles dadurch sehen. Ne? Genau. Oder wer jetzt besser baut und wer noch was wie ausführt. Hatte ich auch gestern einen, dann war ein Anbieter, da werden halt die Innenwände nur zur Hälfte gedämmt. Gibt es ja oft. Ne? Und das war dem aber gar nicht bewusst.
Ja.
Weil ja beide Firmen, die er hatte, machen das so. Also mit jeweils 5 cm Dämmung in der Wand.
Liest sich ja noch gut an. Auch da ist eine
fast 5 cm Dämmung. Das ist ja bei beiden gleich.
Ja.
Also das scheint ja so der Standard zu sein. Ja. Dass es aber Firmen gibt, die halt da 10 oder 12 cm Dämmung reinpacken und man dann einen besseren Schallschutz im Haus hat, sieht er ja nicht, weil er hat ja dieses Angebot nicht.
Genau, richtig. Jetzt mal umgemünzt, das wäre so, als wenn man Verkauf bekommt, hier kannst du ein Auto kaufen und der hat einen Vorder- und einen Rückreifen. Sogar schon dabei. Musst du noch 2 Reifen extra kaufen. So ungefähr könnte man das sehen. Ne? Also wobei das trotzdem zulässig ist, auch nur die Hälfte der Dämmung reinzumachen. Aber ich will damit nur sagen,
es gibt Unterschiede.
Es geht ja um die Kunst des sauberen und des richtigen Vergleichens. Und dann würde ich halt, wir wissen ja auswendig, welche Firmen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat oder welche Bedürfnisse entsprechend bedient werden, wenn ich ein Kunde bin, der was Spezielles will. Also ich wüsste, wo ich mich melden will, wenn mein Schwerpunkt ist, ökologisch und nachhaltig bauen und vielleicht noch, sage ich mal, ein bisschen modern und technikaffin. Ich wüsste aber auch, was jetzt nicht der Fall ist, dafür haben wir noch nicht genug Baustellen geprüft, wo ich mich melden würde, wenn ich ein Luxushaus bauen würde. Oder ich wüsste auch, wo ich mich melden würde, wenn ich sagen würde, ich hätte gerne einen Fertighausunternehmen mit einer grundsätzlich soliden Qualität und mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und da würde ich mich dann melden, würde mir den Vertrag anschauen. Und das gehört ja auch dazu. Also es geht ja nicht darum, einen guten Preis zu haben, sondern auch einen fairen Vertrag, dass wenn mal was ist, dass man da dann auch gut aufgehoben ist. Ne? Also Thema Schadensersatz. Was ist, wenn irgendwas passiert und ich müsste aus dem Vertrag raus, obwohl er rechtsgültig ist, die Widerrufsfrist vorbei ist?
Dann was ist im Insolvenzfall? Ne? Und so.
Was ist im Insolvenzfall? Wie gehe ich damit um? Jetzt weiß ich, und du kennst die auch auswendig, jetzt gibt es Firmen, die sagen, ist gar kein Problem. Die schenken das natürlich nicht her. Auch da muss man wieder wissen, wie kann man die Frage stellen. Also wie kann man eine Zusatzvereinbarung in einen Vertrag reinschreiben, dass man das im Falle einer Insolvenz, dass der Vertrag dann wieder aufgelöst ist?
Ja.
Es gibt Firmen, die gehen diesen Schritt mit. Ist doch super gut. Das haben wir jetzt gehabt bei Gusseckhaus. Ne? Da haben wir etliche Bauherren gehabt, eine Firma oder Gusseckhaus, dann war es Schäferfertighaus, war der gleiche Fall gewesen, damals Da Vinci Haus. Dann rufen hier die Leute an, dann ist es natürlich zu spät. Dann ist das Haus und der Vertrag ja mit in der Insolvenzmasse drin. Mhm. Und dann entscheidet natürlich dann irgendwo ein Rechtsanwalt, der die auf Insolvenzrecht spezialisiert ist, entscheidet dann, was passiert da und bauen wir da weiter, ja oder nein. Ja. Und der geht knallhart nach wirtschaftlichen Interessen vor. Also man braucht nicht glauben, dass der da das Herz am rechten Fleck hat, sondern der guckt, wie kriegt er es, dem seine Kernaufgabe ist.
Das ist seine Aufgabe gegenüber den Gläubigern.
Genau, den Gläubigern seine Aufgabe ist, den Profit zu maximieren und nicht noch irgendwie Kohle rauszuhauen, wo die Firma dann nichts mehr von hätte. Das heißt, man bleibt da auf der Strecke und man kann sich auch vorstellen, wenn sowas passiert, so leid mir das dann tut für die Bauern, dann passiert mal ein halbes Jahr und ein Jahr gar nichts. Ja. Weil dann geht das los. Dann kommt mal ein Wettbewerber und sagt, ja, vielleicht übernehmen wir ja die Firma. Ja. Nur die Produktion. Wir müssen mal die Zahlen prüfen.
Genau, dann dauert das aber ein halbes Jahr, bis die entschieden haben, ach, wir kaufen es doch nicht.
Genau. Ja. Und dann merkt man ja schon, also es gibt ja noch die 3 Monate Insolvenzgeld für die Mitarbeiter, damit die geschützt sind. Das heißt, also 3 Monate passiert schon mal garantiert gar nichts.
Ja.
Und wenn die Hütte so am Fackeln ist, dass man sagt, okay, man schließt direkt zu, dann kommt man nach 3 Monaten, kann man dann vielleicht dann selbst weiterbauen oder sich eine andere Firma suchen. Aber in der Regel ist das nicht der Fall, weil natürlich so eine Firma trotzdem nur, sage ich mal, noch gewisse Filetstücke hat. Um jetzt wieder zurückzugehen, am Beispiel von Gusseckhaus war es dann so gewesen, da sind wir auch, wir sind ja relativ gut vernetzt in der Branche. Ne? Dann habe ich dann die E-Mails bekommen, da wurde dann in der einen Woche wurde dann, oder in einem Monat wurde dann erstmal der Fuhrpark versteigert. Da gab es dann die Bauleiterautos, die konnte man dann günstig kaufen. Oder da konnten halt die anderen Firmen dann drauf bieten, also die Autos übernehmen. Danach ging es dann in die Werkhallen rein. Da wurden dann Werkzeuge und Maschinen dann versteigert. Ne? Das passiert halt nicht alles an einem Tag, weil das ja gigantisch ist, wie so eine Firma ausgestattet ist. Ne? Und so zieht sich das dann. So, und dann ist es natürlich auch so, die Mitarbeiter, die da sind, die wollen sich natürlich auch retten, wenn die wissen, das ist ja bald vorbei. Mhm. Das heißt, die Kollegen, die vielleicht in der Buchhaltung sitzen und die Hoheit über die Zahlen haben, die kriegen dann von einer anderen Firma einen Job an. Angebot, dann kann ich euch ja versprechen, die kündigen schneller und rutschen schnell in den sicheren Mantel der anderen Firma und dann bleibt da wieder was liegen. Das heißt also, am Ende hat er auch gar keine Basis mehr, der Insolvenzverwalter, dass er gut oder sauber entscheiden kann. Deswegen ist halt, jetzt habe ich ganz weit ausgeholt, muss halt die Kunst sein, mit Firmen zu bauen, dass man da schnell wieder aus dem Vertrag rauskommt, wenn sowas sein sollte.
Ja. Oder halt von Anfang an schon eine Absicherung hat.
Oder
die man schon mal vorhersehen kann, ob es wahrscheinlich ist oder nicht. Ne?
Genau, das kann man ja prüfen, kann man dich und dein Team ja auch fragen. Und da geht es ja nicht nur bei dem um das Thema Insolvenz, sondern da geht es ja auch um das Thema, weiß ich nicht, das Thema Baugenehmigung, das Thema Finanzierung. Also immer den Vertrag so machen, dass man immer wieder ohne großen Schaden da rauskommt, um sich und seine Familie zu schützen.
Ja.
Und dann der nächste Schritt halt ist, wenn ich mich dann für einen Hausanbieter entschieden habe, würde ich noch eine Sache machen, bei der Vertragsverhandlung auf Naturalien verhandeln. Mhm. Dann ist die Spanne ein bisschen größer, weil die Hausbaufirma dann großzügiger sein kann.
Ja.
Auch da wieder ein ganz banales Beispiel. Ich möchte eine Eichentreppe haben, anstatt die Standardbuchentreppe. Die kostet vielleicht 10.000 Euro mehr. Wenn ich der Hausbaufirma sagen würde, ich will 10.000 Euro Rabatt, sagt die wahrscheinlich nein.
Ja.
Wenn ich aber sage, ich hätte gerne die Treppe, die im Angebot mit 10.000 Euro beziffert ist, dann kauft die Hausbaufirma die Treppe ja nicht für 10.000 Euro ein. Ne? Also dann wäre die auch bald fertig, sondern die kauft die für 2.000 oder 3.000 Euro ein. Die braucht nochmal 2.000 oder 3.000 Euro für den Einbau. Mhm. Das heißt, in Wirklichkeit schenkt die mir, wenn ich die Treppe nehme, hat die einen Verlust von 6.000 Euro. Aber für mich ist der Wert 10.000 Euro und dann kann ich so ein bisschen smarter verhandeln.
Und das immer auf die Dinge, die die Firma wirklich selber produziert. Also eine PV-Anlage wahrscheinlich eher wieder schwierig.
Das ist wieder eher schwierig.
Da haben sie nicht so viel Marge dran. Aber die Dinge, die sie selber machen oder wo ein hoher Arbeitsanteil mit drin ist, wie bei einer Treppe, da kann es gut sein. Ja.
Genau. Und auch da wieder gerne den Ball zum Flug spielen, wenn ihr da irgendwelche Ansprüche habt, wo das Thema Rabatt vielleicht eine Rolle spielen kann. Einfach da gerne melden. Und bei mir wäre es dann im Prozess so, wenn ich dann den Vertrag verhandelt hätte und der ist sauber, dann geht das später in die Baustelle los. Und dann würde ich natürlich, weil wir an der Quelle sitzen, wäre bei mir wahrscheinlich mindestens einmal die Woche ein Baubegleiter auf der Baustelle, wenn ich nicht selbst da wäre oder nicht könnte, weil ich gerade unterwegs bin, einfach um da möglichst genau zu prüfen. Trotzdem, auch hier ist wieder die Wahrheit, es ist nicht wirtschaftlich für euch als Bauherrn, einmal in der Woche da einen Bausachverständigen drüber laufen zu lassen, sondern da geht es einfach um die Point of No Returns, wie ich die im Buch nenne, also wo wirklich entscheidende Dinge passieren, wenn die Bodenplatte fertig handwerkliches oder der Keller, wenn der Rohbau steht, die Begehung für Hausübergabe und natürlich die Hausübergabe selbst. Das sind so die ganz entscheidenden. Wer noch ein bisschen mehr auf das Thema Sicherheit setzen will, kann dann eben auch noch jemanden buchen für das grüne Wiesengespräch, dass man weiß, was passiert eigentlich auf der Baustelle.
Ja.
Kann das Material überhaupt hier gelagert werden auf dem Grundstück? Ja oder nein? Wo kommt Garage, Carport hin? Muss das geschottert werden? Wo steht der Kran? Und können die LKWs da parken? Auch da wieder ein ganz banales Beispiel. Er baut in der Straße, wo ein Kindergarten ist, braucht er nicht glauben, dass er da dass er einfach mal die Straße sperren könnte, damit der LKW da hinfahren kann.
Ja.
Sondern das passiert dann, wenn die Ferien sind, weil sonst sagt die Stadt und die Gemeinde nein, weil man nicht zumuten kann, dass die kleinen Stöpsel da alleine dann irgendwie herlaufen oder dass da eine Gefahrenzone ist. Und sowas muss man auch vorher wissen. Deswegen auch wieder Thema Vertragsverhandlungen. Jetzt gehen wir wieder eins zurück. Ich würde dann im Zuge der Vertragsverhandlung auch die Festpreisgarantie verhandeln, wenn die nicht schon lang genug ist. Also man sieht, ist ein super kompliziertes Thema.
Es gibt so viele Punkte, ne?
Genau. Ja. Also. Und Flo und sein Team wären dann da die Abkürzung. Aber jetzt genug Werbung gemacht für dich, sondern ich würde dann praktisch die Baustelle dann entsprechend oft prüfen und kontrollieren, wäre natürlich viel da. Würde auch gucken, dass ich die Handwerker ordentlich versorge. Eine Hand wäscht die andere. Das wissen wir nämlich auch bei schwierigen Bauherren, wenn die besonders schwierig sind. Dann ist das auch so, dann weiß das natürlich jeder bei der Hausbaufirma. Ja. Das heißt, dann A, kommen die Meister, die Chefs, die am meisten Erfahrung haben, fahren da selbst schon mal nicht hin, weil die keinen Bock haben auf die Leute. Ja. Da kommen eher andere Leute hin. Und wenn man dann vielleicht doch mal einen Sonderwunsch hat und sagt, wir haben nicht richtig nachgedacht bei der Bemusterung und wir wollten damals Geld sparen. Aber wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, in der Küche, wir haben einen Toaster, wir haben eine Kaffeemaschine, wir haben einen Teekocher, wir brauchen einen Fläschchenwärmer, außerdem wollen wir noch eine Sonos-Box anschließen. Und ganz ehrlich, manchmal wollen wir auch mit zwei Leuten gleichzeitig mal die Handys laden, bevor wir schnell auf Arbeit fahren müssen.
Ja.
Und man hat vielleicht auch noch den Smoothie-Maker, was weiß ich. Also man kann nie genug Steckdosen haben.
Ja.
Wenn jetzt der Elektriker auf der Baustelle ist und ich habe dem im Winter mal einen heißen Kaffee mal mitgebracht oder mal ein belegtes Brötchen oder im Sommer stelle ich eine Kiste Wasser hin und ich sage dem, hör mal, kannst du mir da vielleicht noch zwei Steckdosen extra hinmachen? Steckdosen kosten kein Geld. Dann sagt er, komm, na klar, eine Hand wäscht die andere.
Ja.
Wenn der aber schon weiß, der Kunde nutzt das jetzt nur, um später wieder Krawall zu machen, oder der hat schon ein paar Mal Krawall gemacht und sagt, der tut mir leid, die Leistung haben Sie nicht gekauft, bitte melden Sie sich prozesskonform bei Ihrem Bauleiter. Ja. Und der Bauleiter sagt natürlich, dir helfe ich, mein lieber Freund, du hast mir jetzt so auf die Knüppel im Bein geschmissen. Dann sagt er, ja klar, können Sie eine Steckdose haben, kostet aber 300 Euro.
Ja.
Was? Das ist ja dreimal so viel wie bei der Bemusterung.
Ja, richtig.
Ja, jetzt
weil es jetzt nachträglich ist.
Jetzt ist es nachträglich, man könnte das nicht vorbereiten. Also, sondern will man zwei Steckdosen mehr haben und dann ist schon wieder ein schöner Wochenendtrip weg, ein finanzieller. Deswegen, also cool sein mit den Leuten vor Ort. Man muss sich da ja nicht einschleimen. Die müssen auch einen guten Job machen. Deswegen ist es auch wichtig, dass das Ganze kontrolliert wird.
Ja. Weil auch bei guten Firmen es schief geht, gell?
Logo, immer. Das ist ja, also, das muss man wissen. Also, da hat
was, was viele nicht erwarten.
Nee, natürlich hat die Fertighausbranche erstmal einen Vorteil, dass die viele Häuser schon entwickelt haben, dass eingeschliffene Prozesse sind. Aber trotzdem ist es jedes Mal ein Prototyp. Also der Estrichleger kommt nie von einer Hausbaufirma. Der kommt immer von vor Ort,
ne,
weil sich das sonst nicht rechnet. Dann wird ganz oft Keller- und Bodenplatte an Fremdfirmen vergeben. Das sind zwar auch immer die gleichen Firmen, sage ich mal, aber auch da ist es natürlich so, die machen in der einen Woche bauen die für den Hausanbieter A den Keller, in der anderen Woche für Hausanbieter B, danach für Hausanbieter C, dann vielleicht nochmal A und dann kommt Hausanbieter D.
Ja.
Das heißt, da ist das nicht so, dass da auch immer sich alles komplett einschleifen würde. Und was auch die Wahrheit ist, aus Kostengründen, es gibt nur noch ganz wenige Firmen, die eigene Aufbautruppen haben. Das heißt, auch das wird ausgesourced und dann hat man da auch wieder Aufbautrupps, das sind halt Subunternehmer, ne? Was jetzt nicht schlimm ist, die können das grundsätzlich auch. Das
ist eigentlich so der Standard in der Branche. Ne?
Genau, richtig. Also es gibt nur ganz wenige, die das nicht haben.
Ja.
Aber da fließt natürlich auch kein Know-how zurück. Das heißt, die bauen das Haus auf und dann bauen die im Jahr für 20 verschiedene Marken Haus auf. Und jedes Haus hat ja eigene Schnittstellen, eigene Details. Und
auch die Trupps sind immer unterschiedlich zusammengesetzt. Also mal arbeitest du mit dem, mal mit dem.
Genau. Ne?
Und das ist, da kann nie so ein eingespieltes Team entstehen.
Genau. Und bei den eigenen, ich habe das ja früher selbst gemacht, daher kommt das ja mit Fertighausexperte, bin ja selbst jahrelang auf Baustelle gefahren, europaweit. Und zwar als angestellter Aufbauer. Mhm. So, das heißt, wenn wir was gemacht haben und da war dann irgendwie ein Fehler, der in der Produktion angefallen ist, dann konnte der durch uns zurückgespielt werden und die Firma hat wieder daraus gelernt.
Ja.
Passiert ja nicht, wenn das ein Subunternehmer ist. Der macht das bestmöglich und dann kommt noch der Bauleiter, der eh zu wenig Zeit und sagt, ja, machen wir schnell.
Ja.
Und dann passt das. Ne? Also das ist halt so ein Risiko, was man wissen muss. Und dann gibt es natürlich so Einflussfaktoren auch, ne, wie Jahreszeiten, wie das Wetter.
Ja.
Ne? Letztens hatte ich einen Bauer gehabt, der angerufen hat und gesagt, ah, Herr Beuler, die haben hier die Sockeldämmung und den Sockelputz vergessen. Ich sagte, nee, haben die nicht vergessen. Natürlich ist es ein Mangel, weil es nicht da ist, einerseits.
Ja.
Andererseits hat die Firma das sogar richtig gemacht, weil es ist viel zu kalt, jetzt die Dämmung daran zu kleben. Das geht gar nicht.
Ja.
Dann muss man aber wissen, okay, wenn jetzt diese Leistung jetzt noch nicht erfüllt werden kann, muss das später gemacht werden. Also muss ich ja auch, wenn ich die Leistung jetzt aber bezahlen soll, wenn der Rohbau steht, muss ich auch wieder entsprechend was einbehalten.
Ja.
Und genau für die Dinge, da kriegt man kreisrunden Haarausfall, ist keinem zu gönnen. Deswegen holt für die entscheidenden Punkte einen Bausachverständiger zu. Also eigentlich kann man es sich nicht leisten, sich den nicht zu holen. Zumindest für die entscheidenden Punkte. Und dann ist alles wesentlich.
Also man kommt selber aus der Branche, aber wenn man, irgendwie, wenn beide arbeiten, man hat noch Kinder. Also es ist einfach zu viel, was da.
Keine Chance. Deswegen auch noch da ein Punkt. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir denn. Ich bin wieder so weit aus. Deswegen würde ich auch schlüsselfertig bauen. Auch da, wenn man jetzt sagt, man will gewisse Leistungen selber machen, kann man natürlich, aber es muss einem klar sein. Wenn beide arbeiten und man hat noch Familie, dann ist es ja auch nicht so, dass man den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag hätte und man muss sich ja trotzdem auch mal erholen. Und es ist auch die Wahrheit, wenn ich das selbst probiere, kann man sich natürlich einlesen und man kann auch YouTube-Videos gucken, wird es am Ende aber auch nicht so gut, wie es, wenn es der Profi macht. Ja. Und es dauert natürlich wesentlich länger. Ne? Wenn er jetzt, wenn ich die Malarbeiten selbst mache und das sind, weiß ich nicht, 4 Maler, 3 Wochen am Stück im Haus, machen alles mit Spachteln, mit Schleifen, mit Verfugen, Anstreichen und allem drum und dran, dann brauche ich immer mindestens 3 bis 4 Monate und zahle auch 3 bis 4 Monate länger Miete.
Ja.
Dann ist die Ersparnis gerade schon wieder weg, das Ergebnis ist nicht so gut und habe trotzdem nur Stress.
Nur Stress gehabt.
Ja. Genau. Deswegen, wenn möglich, gerne schlüsselfertig und dann so der letzte große Meilenstein, so wenn der Sommer und der Winter 2-mal übers Haus gegangen sind, dann natürlich nochmal eine zusätzliche externe Prüfung vor Ablauf der Gewährleistung, damit man nochmal alles festhält. Deswegen sind wir auch wieder jetzt ganz am Anfang, deswegen mit einer Firma bauen, die solvent ist, die nicht in 2 oder 3 Jahren pleite geht, weil da alles jetzt schon spitz auf Knopf ist, sondern die dann auch in 2 oder 3 Jahren immer noch den Service bewerkstelligen kann und kann sagen kann, okay, alles klar, festgestellt, da sind ein paar Sachen nicht in Ordnung, da ist jetzt das Dach vielleicht undicht geworden, was weiß ich denn, dann kommt die Firma und kann das auch machen und sagt nicht, da haben wir nichts mehr mit zu tun.
Ja, genau. Oder die gibt's gar nicht mehr.
Ja. Ne? Okay. Das war jetzt erst die zweite Frage.
Bloß. Das ist erst die zweite Frage. Aber ich glaube, es kam noch mal raus. Also besonders darauf achten würdest du auf eine solvente Firma, die es wirklich aus dem Griff hat und das gut macht. Und auch, wo man den Vertrag wirklich ein Stück weit verhandeln kann. Gibt ja auch Firmen, die einfach sagen, wenn er nicht schon gut ist.
Natürlich sagen viele, er ist gut. Gibt einen Indikator, steht da schon drin, ihr könnt einen Baustellenschlüssel haben, ja oder nein. Wenn es nicht drin steht, habt ihr auch keinen Anspruch drauf. Manche schreiben es bewusst nicht rein, um den nur rauszugeben, wenn man nachfragt.
Manche schreiben rein, dass ihr keinen kriegt.
Und es schreiben auch welche rein, dass ihr keinen kriegt. Ne?
Also das ist schon ein guter Indikator.
Ja, absolut, genau. Und wie gesagt, die Abkürzung Flo und sein Team. Ne?
Damit dein Hausbau ohne böse Überraschungen klappt, haben wir den kostenfreien Hausbaucheck entwickelt. Da kannst du innerhalb von 3 Minuten mit ein paar kurzen Fragen rausfinden, wie du schon für dein Vorhaben aufgestellt bist und wo noch blinde Flecken sind oder irgendwelche Fallstricke auf dich lauern. Wir durchleuchten dabei die 4 Kategorien Baukosten, Hausplanung, Baufirmenwahl und Bauvertrag und die Bauphase, sodass du innerhalb von 3 Minuten alles hast und dich optimal auf deinen Hausbau vorbereiten kannst.
Welche Trends siehst du denn gerade in der Branche? Gibt es da irgendwas, was du so auf dem...
Ja, also was ja der Supertrend ist, weil natürlich auch, sagen wir mal, das Budget ein bisschen knapper geworden ist, ist aktuell immer noch das skandinavische Thema, weil das heißt, man baut reduziert und hat auch klarere Linien, weniger, alles ist ein bisschen reduzierter.
Ja.
Was natürlich auch bedeutet, wenn alles minimalistisch ist, hat das natürlich auch was mit dem Budget zu tun, weil das fürs Opulente vielleicht auch gerade nicht reicht, wobei es ja eh eine Geschmackssache ist. Und dann gibt's ja immer, hat so jedes Jahrzehnt so seine eigenen Ausstattungsmerkmale. Ne? Also vor ein paar Jahren war es dann noch super modern, Fliesen in Holzoptik zu haben. Ich glaube, das ebbt gerade wieder ab, weil es dann eben doch kein Holz ist.
Das sehe ich auch nicht mehr so häufig.
Genau. Ne? Und da gibt's dann, also kommt auch immer drauf an, ne? Von den Fliesenproduzenten, was die gerade entscheiden auf ihrer Fliesenmesse, was wird die nächsten Jahre Trend. Dann haben die dann vielleicht auch einen super Preis und dann wird es natürlich in den Markt reingepusht. Da gibt's eigentlich nur einen super Tipp von mir. Bleibt so neutral wie möglich und versucht euch möglichst wenig Farbe reinzubringen. Natürlich ist das schön, wenn man eine rote oder eine gelbe Haustür hat. Das ist ein Eyecatcher erstmal. Aber Farben sind auch irgendwann vielleicht nicht mehr aktuell. Weil es ist ja nicht nur die Farbe rot. Es ist jetzt Kaminrot, Brombeerrot oder Feuerwehrrot. Auch da gibt's ja dann wieder verschiedene Nuancen. Und dann würde ich lieber versuchen, über die Dekoration die Farbe reinzubringen. Dann kostet das auch nicht so viel. Da muss man nämlich nicht alle 3 oder 4 Jahre die Haustür wechseln. Wäre spitz gesagt, was man eh nicht machen würde. Aber wenn einem das wichtig ist, dass man zeitlos elegant baut, dann holt man sich halt die Farben, die gerade, wenn das jetzt ein Flieder ist oder demnächst dann so ein warmes Pink, was dann kommen soll, wenn man so der Branche ein bisschen folgt, also der Farbenbranche, nicht der Hausbaubranche, dann würde ich das über Kissen machen, über Decken, über Vasen und würde versuchen, darüber mir den farblichen Charakter zu holen, wo ich mich gerade mit wohlfühle. Das ist 10-mal besser. Und es ist ja auch so, ne, allein schon jahreszeitenabhängig. Wenn ich jetzt im Winter bin, dann mag man vielleicht ein bisschen mehr so, wenn es auf Weihnachten zugeht, mehr die grünen und Rottöne, weil das insgesamt harmonischer ist und zu dem Stimmungsbild von Weihnachten passt. Wenn der Frühling losgeht, habe ich es vielleicht ein bisschen bunter und stelle auch gerne mal eine schöne opulente Vase mit ganz vielen tollen Tulpen in verschiedenen Farben. Ja. Muss man dann gucken. Das würde sich ja schon beißen, wenn sonst der ganze Einrichtungsstil in der Boden blau wäre.
Ja.
Beispiel, ne? Und deswegen so neutral wie möglich halten.
Ja, das finde ich gut. Jetzt hast du uns ja schon einen super Überblick gegeben, wie du so ein Vorhaben angehen, durchdenken würdest. Was sind denn so Fehler, so typische Fehler, die du häufig bei Bauherren siehst? Hast du da so ein, zwei vielleicht?
Ja, meinst du auf die Baustelle bezogen oder schon im Vorfeld?
Wo du willst. Vielleicht einmal Baustelle, einmal davor.
Ja, okay. Also einmal sieht man es natürlich im kaufmännischen Bereich. Das dockt eben an die Punkte an. Mhm. Und wir nennen es ja bewusst Fertighausexperten, weil wir uns genau darauf spezialisiert haben. Aber trotzdem passiert es auch uns.
Ja.
5 oder 10 Mal im Jahr, wo es dann zu spät ist, wir den Bauern eben nicht mehr weiterhelfen können, weil die uns dann zu spät entdeckt haben oder sich das erstmal sparen wollten.
Ja.
Dann ist es halt so, aber auch da haben wir ein Netzwerk, schreibt uns gerne an. Da haben wir Anwälte, die sind auf Baurecht, auf Immobilienrecht spezialisiert. Da könnten wir in dem Fall dann noch unterstützen, aber den Ball dann nur noch weiterleiten. Mhm. Weil die Leute halt am Anfang, das ist halt der typische Fehler, die haben sich zu gut aufgehoben gefühlt. Und da ist auch wieder, und da sind ja praktisch die Vertriebsleute da draußen natürlich drauf spezialisiert, einen guten Eindruck zu machen. Und
alles auf Bauchgefühl ausgelegt.
Alles auf, ne? Also wie soll sonst auch Marketing funktionieren? Ja, kann man denen ja auch nicht vorwerfen, wäre ja doof. Aber ne, da ist auch die Wahrheit, lieber kaufe ich ein gutes Produkt vom schlechten Verkäufer als vom guten Verkäufer ein schlechtes Produkt. Ja. Man kann es aber nur nicht gut identifizieren, außer wiederhole ich mich, vielleicht wenigstens mal die Masterclass mal reinschnuppern oder halt dann die Profis fragen.
Ja. Und geht ja auch in den Bereich, wo fühle ich mich gut aufgehoben und wo will ich es aber auch glauben, oder? Dass der Preis sein kann und die anderen 100.000 Euro teurer.
Ja,
hatte ich heute erst. Einer, der hat sich verschiedene Angebote eingeholt und einer war 100.000 Euro günstiger als der andere. Und er hat sich jetzt sämtliche Rationalisierungen,
man
kann es nicht sein, dass die so und kann es nicht sein, dass die, weil die in einer anderen Region sitzen und keine Ahnung.
Ja.
Ja, aber nachher ist wahrscheinlich so ein Preisunterschied dann trotzdem nicht realistisch, sondern es fehlt halt einfach noch und der andere hat es anders. Ich hatte ja die Angebote nicht vorliegen.
Ne?
Aber wie die Leute dann in so eine Rationalisierung.
Das ist komplett
verrückt. Und das ja eigentlich glauben wollen.
Ja. Wie wenn man einen guten Kumpel oder eine gute Freundin hat, die sich verliebt hat und jeder weiß, oh mein Gott, bitte nicht den. Ja. Da gibt es aber 1000 Gründe, warum genau das jetzt die Person ist, die man später heiraten möchte und ein Jahr später lacht man sich wahrscheinlich drüber schlapp.
Ja.
Hier kostet der Fehler aber 500.000 Euro. Deswegen da.
Ja.
Nochmal, ich wiederhole, gerne auf die Profis zugreifen, sich da dir dann die Expertise holen. Und noch ein anderer Punkt, weil du das gerade angesprochen hast, ist natürlich auch das Thema Baunebenkosten. Auch da gibt es immer noch Leute, die denken dann, wenn die sich dann 3-4 Angebote einholen, dann sagt ja eine Firma, die Baunebenkosten betragen 10.000 Euro.
Ja.
Die anderen sagen 20.000 Euro, dann entscheiden die sich für den, weil der hat ja gesagt, die Baunebenkosten sind nur 10.000
Euro. Sind bei denen günstiger.
Ist ja nur die Hälfte. Dabei spielt das überhaupt, die Baunebenkosten sind ein expliziter Teil, der nichts mit dem Hausbau in dem Sinne zu tun hat, dass er den Preis des Hauses beeinflusst, sondern das sind Kosten, die kommen sowieso auf euch zu.
Ja.
Und man weiß halt nicht, ob die dann 10.000 oder 20.000 sind, aber wahrscheinlich waren die ehrlicher, die gesagt haben, leg dir mal lieber, alleine für Hausanschlüsse brauchst du ja schon 10.000 Euro, dann hast du vielleicht noch ein bisschen Aushub, Erde wegschieben, kann man verfüllen, ja, nein. Ja,
Versicherung.
Versicherung, was da alles kommt, dann sind es wahrscheinlich doch eher die 20.000 Euro. Aber der Kunde denkt, ah nee, da sind die Baunebenkosten ja viel niedriger, aber das kann die Firma überhaupt nicht beeinflussen. Und deswegen wichtig, Expertise einkaufen, wenn man weiß oder erkennt, da habe ich vielleicht ein kleines Defizit. Und das Problem ist halt immer, ne, das sind halt, wir können jetzt hier zwar erzählen, wie es läuft und auch sagen, wie es ist. Trotzdem ist es am Ende für die Zuschauer erstmal immer nur eine starke Behauptung, weil man nie das Gegenteil beweisen kann.
Ja.
Das ist halt, und das ist genau dieses Ding, sondern das ist halt,
das stimmt.
Halt diese typische Falle, wo halt dann ganz viele reinlaufen. Und
auf der Baustelle hast du jetzt vorhin gesagt, ist, glaube ich, so ein Fehler, vielleicht hast du nachher gleich noch was anderes. Aber so dieses, ne, der Bauherr sein, der immer hier mal meckert, da meckert, immer so ein bisschen auf Krawall aus ist. Obwohl er ja wahrscheinlich auch, das macht ja jeder trotzdem auch nur aus Selbstschutz. Und weil man halt möchte, dass das Haus nachher gut wird und man das Gefühl hat, oh, ich muss hier nachsteuern. Und damit versaut man es aber eher. Ja? Oder hast du noch andere Themen auf der Baustelle, wo du sagst, oh, da machen wir häufig einen Fehler?
Also von den Fehlern ist natürlich einmal, was sie für Ausbaustufen bestellen. Ne? Also das haben wir eben schon mal kurz angestellt. Dieses Überschätzen von Faktor Zeit. Ich würde so wenig wie möglich selbst machen. Was sind noch typische Fehler? Naja, vielleicht zu glauben bei der Hausübergabe, da kann man es jetzt auch, wenn die Firma vielleicht, es geht ja immer mal ein bisschen was schief, auch bei den Premium-Anbietern. Dann gibt es aber auch Bauern, die denken, okay, jetzt war das aber, ist das aber alles so teuer geworden und da ist noch was dazugekommen, jetzt hole ich mir mal was zurück.
Ja.
Also auch da, also die sind ja erstmal deshalb frustriert und schlecht drauf, weil sie das Gefühl haben, sie wurden über den Tisch gezogen oder übervorteilt.
Mhm.
Wobei es meistens gar nicht so ist. Also wenn eine Hausbaufirma jetzt sagt, um die Hausbaufirma mal trotzdem mal in den Schutz zu nehmen, wenn eine Hausbaufirma sagt, die Festpreisgarantie ist jetzt abgelaufen, das hat alles zu lange gedauert, wir kriegen jetzt doch noch die 3%, die du dir vorher sparen wolltest, weil du zu schnell unterschrieben hast, um den alten Preis zu sichern, da bist du jetzt rausgerutscht.
Das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Da kann man ja die Hausbaufirma erstmal verstehen. Also man kann ja nicht erwarten, dass eine Hausbaufirma, wenn man mal guckt, wie sich die Preise für Material und für Löhne, das steigt ja immer. Also man kann ja nicht erwarten, dass eine Firma einem 3 Jahre einen Preis garantieren kann.
Ja.
Kann man ja verstehen. Trotzdem ist natürlich auch die Bauherrenperspektive, da sitze ich praktisch im Boot der Bauherren, kann ich natürlich verstehen, wenn ich jetzt einen Vertrag unterschrieben habe und da steht drin, ab Unterschrift hat man 1 Jahr Festpreisgarantie Und dann gibt es halt gewisse Dinge, die in dieser Zeit erfüllt werden müssen. Da steht zum Beispiel drin, dass die Bemusterung abgeschlossen sein muss. Und die Hausbaufirma gibt mir aber erst nach 9 Monaten einen Bemusterungstermin, ja, was ja schon voraussetzt, dass ich dann gar nicht in der Festpreisgarantie drin bleiben kann. Und das hat die Firma beeinflusst und nicht ich. Verstehe ich, dass da ein großer Frust aufkommt. Und deswegen wiederhole mich, wenn es langweilig ist, schaltet gerne aus. Zu den Profis, macht eine Vertragsoptimierung, einen Angebotsvergleich oder wenigstens in die Masterclass rein, um genau das da zu lernen.
Ja. Aber zurück zu dem Fehler vielleicht nochmal, weil das kam jetzt ein bisschen kurz. Wenn man jetzt bei der Hausabnahme versucht, viel nochmal Gutschriften rauszuhandeln, das meintest du mit, jetzt hole ich mir was wieder.
Genau, dann kann es halt sein, dass vielleicht auch der Bauleiter sagt, nö, mache ich nicht mit, dann machen wir heute keine Übergabe.
Ja.
So, jetzt hat man vielleicht schon die Wohnung gekündigt oder man hat es noch nicht gekündigt, hat man wenigstens noch eine Bleibe, muss aber trotzdem dann gleichzeitig die Finanzierung stemmen und weiter Miete zahlen. Also ist auch eine Riesengefahr und meistens funktioniert das nicht. Und auch da ist es so, auch wenn man uns bucht als Baubegleiter und wir sitzen natürlich mit euch im Boot und wollen euch unterstützen. Deswegen können wir aber ja nicht lügen oder Dinge darstellen, die nicht anders sind, wenn da keine Mängel sind. Also ist immer was, aber die Bewertung der Mängel, die muss natürlich realistisch sein. Und da ist auch ein ganz großer Fehler. Jetzt greifen wir wieder ganz nach vorn, als ich gesagt habe, man sollte gut vergleichen, auch den Vertrag optimieren. Dann gibt es wieder Firmen, da steht dann zum Beispiel im Kleingedruckten drin, jetzt wenn man das Thema Einbehalt immer nimmt, dann denkt man, okay, dann halte ich jetzt wenigstens viel ein für Sachen, die noch nicht erledigt sind. Wenn man jetzt im Vertrag aber schon mal unterschrieben hat, dass der Einbehalt für den Außenputz nur 2.000 Euro beträgt, dann ist das erstmal ein rechtsgültiger Vertrag. Dass natürlich ein Außenputz mindestens 5.000 bis 8.000 Euro kosten wird, den später anzubringen, weil man braucht ein Gerüst, man hat die Arbeitszeit, das Material. Dann ist das der faire Wert, dann unterstützen wir auch dabei. Und das können wir aber auch wieder nur tun, wenn entsprechend der Vertrag vorher fair war, wenn das ein gutes Fertighausunternehmen ist. Mhm. Weil wenn man jetzt bei so einer Firma unterschrieben hat, die vielleicht auch noch mit Anzahlungen arbeitet, dann habe ich vielleicht gar nichts mehr, was ich zurückhalten kann. Dann bin ich doppelt enttäuscht. Da wollte ich die mal zurückärgern, dann kann das noch nicht mal. Und dann ist natürlich der Frust hier oben, da haben die Leute so einen Kopf und regen sich nur noch auf. Und das ist dann, was dann im Internet steht, damit würde ich nie wieder mit dieser Marke bauen. Wobei das aber auch in letzter Zeit ein bisschen weniger vorkommt, weil die Leute natürlich auch gelernt haben. Also jeder, der jetzt noch schreibt, die Hausbaumarke ist doof, die hat mich über den Tisch gezogen, beweist ja damit auch, dass ich vielleicht gar nicht richtig vorbereitet habe. Das haben die Leute inzwischen
nicht auch gelernt. Gut recherchiert,
Genau. Deswegen ist das auch so. Also wenn man jetzt sagt, das ist ein super, super wichtiger Hinweis, den wir jetzt gerade sozusagen im Gespräch erarbeitet haben. Wenn ihr jetzt im Internet guckt und seht jetzt Google-Bewertungen oder sowas und dann gab es früher vielleicht mal ein paar schlechte Bewertungen oder gar keine. Die Leute kommunizieren das nicht mehr so, sondern auch die Leute, weil Bauen ein bisschen teurer geworden ist, die dann heute sich auch noch Bauen leisten können, die sagen auch irgendwann, ich habe keinen Bock mehr. Entweder Baukleider, bekümmer du dich, solange es noch geht während der Bauphase, dass wir mit unterstützen. Oder die sagen, dann ist mir doch egal, ab zum Anwalt in die andere Richtung soll der sich kümmern. Ich mache mit denen Stress nicht.
Ja.
Ne? Und die schreiben dann vielleicht nicht ins Internet rein, oh, da habe ich mich auch mal schön übers Ohr hauen lassen. Das macht man da
früher mal. Bei hochwertigeren Firmen oder jetzt nicht das absolute...
Genau.
Unterste Segment, ne?
Ja, genau. Ja. Das war halt so altes Internet und neues Internet. Deswegen ist es jetzt im neuen Internet umso wichtiger, genauer zu prüfen und sich so gut aufzustellen, dass man sich und seine Familie schützt.
Ja, genau. Aus Bewertungen kann man da nicht arg viel rauslesen, außer ich habe mich nicht gut vorbereitet. Das ist meistens das, was hinter dem Kommentar steht.
Genau. Und bei uns, wir bloggen ja über die Baustellen. Kann man gerne mal auf fertighausexperte.com gehen für Fertighäuser oder auf dem anderen, wo die Spezialisten sind für Massivhäuser. Wir bloggen ja über die Firmen, aber da kann ich auch nicht schreiben, die Firma ist super doof und da hat mal wieder nichts geklappt, sondern da muss man halt mal zwischen den Zeilen lesen, wie sich vielleicht die Marke verhält und dann kriegt man vielleicht auch schon mal ein Gefühl und sieht, wo könnte da vielleicht was im Argen liegen oder eben nicht.
Ja. Weil es geht ja nicht drum, also es wird bei jeder Firma was schiefgehen, auch wenn ihr im absoluten Premium-Segment unterwegs seid.
Auch wenn wir irgendwann mal das Fertighausexperte.com-Fertighaus rausbringen sollten. Ja. Wir versprechen euch, das wird die beste Qualität, der beste Vertrag und der schnellste Bauablauf und die Festpreisgarantie für 24 Monate. Ja. In der Theorie kann man ja vielleicht irgendwann mal drüber nachdenken. Auch dann verspreche ich euch, wird da auch mal irgendwas schiefgehen. Und da muss man trotzdem gucken, wie geht man dann im besten Fall damit um? Arbeitet man mit einer Gutschrift, wird nachgearbeitet?
Muss man da entscheidet sich aber. Also da ist gute Firma, kümmert sich und ist dahinter.
Ne? Genau.
Sehen wir ja immer wieder. Und schlechte Firma, Anführungszeichen schlechte Firma, ist halt größerer Kampf und bis da überhaupt was passiert und so.
Exakt.
Ne, da.
Genau.
Ja. Okay. Um das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen.
Vielleicht noch einen Punkt, weil er auch spannend ist. Also auch während der Bauphase, die Bauern laufen über die Baustelle, rufen den Bauleiter an oder rufen uns und sagen, Herr Beuler, oder sagen das zu meinen Kollegen.
Ja.
Also das kann jetzt sein. Die haben hier einen Boden reingelegt. Also dieser Fliesenboden, den haben wir im Leben nicht ausgesucht. Das ist dann schon ein Jahr her. Meistens haben die Bauern den dann doch ausgesucht, sind dann aber unglücklich. Warum wieder? Haben vielleicht bei der Bemusterung, das ist ja auch irgendwo ein bisschen unfair, die dauert dann 2 bis 3 Tage. Und da muss man ganz viele Entscheidungen treffen. Und wenn man dann halt innerhalb von einer Stunde entscheidet, welche Fliese finde ich am besten, dann ist das auch nicht immer so gut. Also ich würde so eine Fliese dann auch mal mit nach Hause nehmen. Ich würde mal gucken, wie ist das in der Dämmerung?
Wie wirkt es in verschiedenen Lichtern
räumen. Wie wirkt es auch, wenn ich sie so rumlege oder wenn ich sie so rum zum Fenster lege? Das muss man mal gucken. Und dann ist das inzwischen so, dass auch da die Hausbaubranche dazugelernt hat. Ja. Und inzwischen müsst ihr Bauherren, wenn ihr eine Fliese bemustert hat in der Bemusterung, weil die Baustelle dann vielleicht erst ein Jahr später losgeht, damit das dann eben nicht passiert, müsst ihr die Fliesen unterschreiben. Und dann sagt der Bauleiter, zeigt ein Foto, guckt mal hier auf Handy, doch, genau die Fliesen habt ihr gekauft. Ja. Und dann stehst du da.
Ja. Das ist wirklich schon häufig vorgekommen. Ne?
Und dann kannst du halt noch überlegen, kannst sagen, okay, reißen wir trotzdem wieder raus. Ja. Kann man ja machen, dann entstehen aber wieder Zusatzkosten und die Baustelle dauert auch wieder 4 Wochen länger, also auch noch einmal länger Miete zahlen. Ja. Deswegen habe ich auch gesagt, unbedingt, ne, das ist dann vielleicht, wenn man sich schon wieder eine Trendfarbe rausgesucht hat oder sowas, bleibt bei der Einrichtung so neutral wie möglich. Wenn ihr an Farben denkt, wenn ihr an spezielle Formen denkt, macht das über die Dekoration, macht das vielleicht über Möbel, über Stoffe, ne, wo es halt nicht wehtut, wenn man das mal austauscht. Ne? Oder wenn man saisonal denkt, ne, dass man sagt, okay, in der Winterzeit gerne das und in der Frühlingszeit gerne das.
Ja.
Oder im Sommer dann die frischen Farben, ein bisschen Orange, ein bisschen Gelb, knalliges Rot, why not?
Ja.
Aber eben nicht im Boden oder in den Türen oder in anderen Dingen, die fest verbaut sind.
Ja, das ist schon ein Tipp. Die Schlussfrage hier ist nämlich immer, was ist so der beste Tipp oder was wirklich Praktisches, was du jemandem mitgeben kannst, der jetzt vor diesem Projekt steht, wenn es jetzt jemand aus deiner Familie wäre und du könntest dem wirklich nur einen Tipp mitgeben.
Oh.
Was wäre das?
Wenn es Familie ist, würde ich sagen, ruf mich vorher an und sag mal, mit welcher Marke du bauen willst.
Ja.
Das ist halt ist wirklich das Größte. Ansonsten halt der
Klasse. Das ist der größte Faktor, ne?
Ist so.
Ja.
Und der andere Faktor, um halt eben, wenn es jetzt aber jemand Anonymes wäre, wer wirklich noch ganz am Anfang steht, Entschuldigung, fallt nicht darauf rein, kauft kein Haus ohne Grundstück. Viele lachen jetzt von euch, die uns lange folgen. Es kommt immer noch und immer wieder vor, dass die Leute sagen, ich kaufe ein Haus. Ah, ich habe ja jetzt 1,5 Jahre Zeit, mir ein Grundstück zu suchen. Das schaffe ich doch locker.
Weil die Festpreisbindung ist 18 Monate.
Ja. Ne, und wenn ihr noch kein Grundstück habt, dann habt ihr auch noch keine Baugenehmigung. Also es ist, ihr rutscht raus aus der Festpreisbindung. Den Preis, den ihr euch sichert, werdet ihr nie halten können.
Das ist dann vielleicht an der Stelle, weil es viele in dem Kontext auch nicht verstehen. Ich höre nämlich ganz oft, ja, ist doch nicht so schlimm, weil ich habe ja dann auch noch ein Rücktrittsrecht, falls ich jetzt kein Grundstück finde.
Ja, man kann ja immer vom Vertrag zurücktreten.
Ja.
Das ist kein Problem, kostet euch aber 5-10%.
Ja, selbst wenn es kostenfrei ist. Ja. Die Leute verstehen ja nicht, dass der schlimme Fall eigentlich eintritt, wenn man ein Grundstück findet. Weil man dann eben aus der Festpreisbindung fällt. Weil man dann ja erst das Haus richtig plant.
Richtig.
Und dann die Kosten.
Genau, dann passt vielleicht, hat man ein Grundstück gefunden, das Haus, was man gekauft hat, passt überhaupt nicht ins Baufenster. Oder die Dachform ist nicht erlaubt. Oder die Dachform ist erlaubt, aber nicht die Dachneigung.
Ja.
Sondern jetzt habt ihr schon einen Vertrag, seid verhaftet, sagt die Firma, nee, ihr habt ja schon ein Haus gekauft. Ne? Und die werben ja immer, die Architektenleistung war schon dabei, die war natürlich da auch schon dabei. Wenn wir jetzt umplanen müssen, macht das nochmal 1.000 Euro.
Ja.
Ne? Also, dann zahlt ihr wieder hinterher mehr als bei jedem anderen.
Ja.
Weil ihr schon verhaftet seid.
Ja. Das finde ich einen guten Schlusstipp.
Cool. Schön. Dann, wünsche ich viel Erfolg mit dem neuen Format. Danke, dass ich der erste Gast sein durfte.
Ja, vielen Dank für die Namensgebung.
Und allen bei euch ganz viel Erfolg beim Hausbau. Wir drücken euch die Daumen und vielleicht sieht man sich auch mal persönlich, entweder am Telefon, wenn ihr kaufmännische Unterstützung braucht, oder mal mit mir oder mit meinen Kollegen später auf der Baustelle.
Super.
Bis nächstes Mal. Ciao.